Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des Felgendreh und Friends Podcasts, und zwar Metro Logistics. Wenn ihr einen Logistikpartner sucht, der mehr kann als nur lagern und liefern, dann seid ihr bei Metro Logistics genau richtig. Denn Metro Logistics ist Experte, wenn es um anspruchsvolle Handels- und Lebensmittellogistik geht. Metro Logistics hat schließlich jahrzehntelange Erfahrung mit komplexen Anforderungen entlang der Supply Chain. Und Lebensmittellogistik war schon immer Teil der DNA des Unternehmens. Wenn ihr Bedarf habt, stehen euch über 400.000 Quadratmeter Lagerfläche in 7 eigenen Logistikzentren zur Verfügung, sowohl für saisonale Spitzen als auch für langfristige Szenarien. Letztlich kann euch Metro Logistics eine maßgeschneiderte Lösung bieten, egal ob E-Commerce Fulfillment, Kontraktlogistik oder Value-Added Services. Es können ganz individuelle Konzepte entwickelt werden, die genau zu eurem Geschäftsmodell passen. Und moderne IT-Strukturen sorgen für maximale Transparenz und Effizienz. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen auf www.metro-logistics.de. www.metro-logistics.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich bin heute wieder mal live unterwegs mit meinem Kumpel, mit meinem Friend Knut Alicke. Wir sitzen gemeinsam hier in einer Runde von Pi mal Daumen 20 Leuten von Logistik- und Supply Chain-Experten in Düsseldorf diesmal. Knut das erste Mal auch in Düsseldorf dabei. Eine bunte Runde, wieder bunt gemischt mit Logistik- und Supply Chain-Verantwortlichen hier aus Düsseldorf. Einige sind auch aus Köln angereist. Und wir haben heute eine ganz bunte Themenmischung für euch parat. Aber natürlich kann ich keine Diskussion mit Knut Alicke führen, ohne auf das Thema KI einzugehen. Das heißt, es wird heute ein bisschen KI-lastig werden, habe ich das Gefühl, Knut.
Kann sein,
ist ja zu deinem Steckenthema geworden. War das früher schon mal dein Thema oder bist du erst so über unsere Podcast-Gespräche ins Thema KI in das Supply Chain reingerutscht?
Also ehrlicherweise habe ich sogar meine Diss darüber geschrieben.
Das okay.
Ist jetzt ungefähr.
Jetzt trägst du aber dick auf.
Ja, das ist ungefähr Gefühl. Mehr als 25 Jahre her.
Okay, okay.
Damals war Constraint Satisfaction ein sehr heißes Thema für Reihenfolgeoptimierung. Und das habe ich in der Tat genutzt.
Das hast du damals schon KI genannt, obwohl es keine KI war, oder?
Das ist auch KI. Ja, also KI sind auch Algorithmen. Ja, das ist nicht nur Wunder, sondern sind auch Algorithmen, genau.
Okay, okay. Aber lass uns mal jetzt ein bisschen nach vorne spulen, 2025. Wir haben jetzt schon häufig über das Thema gesprochen. Aber jetzt so in den letzten Wochen, nämlich so ein bisschen in der Presse, in der Businesspresse und so war, dass auf einmal von so einer KI-Blase gesprochen wird. Der große Hype, große Blase. Das ist so das, was in der Allgemeinheit, in der Wirtschaftspresse beispielsweise, in der Tagespresse berichtet wird. Aber ist das tatsächlich auch so bei uns in unserem Bereich, Logistik Supply Chain, wo wir da schon von irgendeiner Blase sprechen? Ich habe das Gefühl, als wenn wir gar nicht gemerkt haben, dass so ein Hype-Train einfährt. Wir stehen so am Bahngleis und gucken, wie die Züge ein- und ausfahren. Aber wir sind ja nicht wirklich auf so einen Hype-Train aufgesprungen und haben das Gefühl, dass wir irgendwo in so einer Art Blase sind. Oder liege ich da falsch?
Ja, wir sind ja deutsche Ingenieure, ne? Von daher müssen wir dann auch alles wohl überlegen. Also ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, dass es ein Hype ist. Von der Blase zu sprechen, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil es ist immer der gleiche Effekt, dass Sachen im Kurzfristbereich überschätzt werden. Ne? Das ist ja so, man hat so das Gefühl, dass KI so alles lösen kann. Ne? Jens Nuang hat auch mal irgendwie vor einem halben Jahr gesagt, seine Vision ist, dass er mit KI ERP-Systeme lernt. Also er guckt sich sozusagen einfach alles an, was da an Daten reingeht und rausgeht und dann lernt er sozusagen die Transaktionen dazwischen drin und dann übernimmt Nvidia sozusagen dann das ERP-Backbone. Mhm. Fand ich eine interessante Vision, ist vielleicht aber noch ein bisschen zu früh. Also wir überschätzen es kurzfristig, aber wir unterschätzen es langfristig. Ne? Und ich glaube, es passiert gerade unglaublich viel, wenn man sich überlegt, dass diese ganzen Agenten, die jetzt gerade aufkommen, dass es gerade erst mal ein Dreivierteljahr alt ist und was damit aber schon so angefangen wird zu machen und was für Startups es auch gibt in dem Bereich, dann ist es schon super interessant. Und ich habe auch das Gefühl, dass im Supply Chain Bereich, ich habe mit sehr, sehr vielen Klienten gesprochen, was immer so ein bisschen frustrierend ist, was immer so die gleiche Aussage ist. Zeig mir doch mal in meiner Industrie 5 andere Anwendungsfälle, die das schon erfolgreich gemacht haben und einen positiven ROI haben. Dann fange ich auch an, einen Pilot zu machen. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil irgendjemand muss mal anfangen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt schon auch Unternehmen anfangen.
Weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass jetzt dieses gesamte Gespräch über Blase und Hype-Train und irgendwie überhyped und das wird alles gar nicht so groß, wie wir es mal ursprünglich angedacht haben, dass es auch so eine Art Ausrede ist, für Leute einfach auf der Seitenlinie sitzen zu bleiben. Das ist aber glaube ich auch typisch deutsch, was sagen, oh, wir dürfen bloß nicht auf irgendwelche Hype-Trains aufspringen, wir dürfen bloß nicht irgendwelchen welchen schnellen Trends folgen. Wir sind eher besonnen, wir sind eher solide und wir lassen uns nicht in solche Hype-Szenarien mit reinziehen. Und das ist sozusagen also eine Ausrede. genutzt wird.
Gebe ich dir recht. Letztes Mal mit jemandem unterhalten, der viel in KI macht, und der hat gesagt, fand ich ganz spannend, wenn der CEO schon aktiv ChatGPT oder irgendein anderes von den GenAI-Modellen nutzt, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, weil dann wird sozusagen ein Pilot auch richtig, sagen wir mal, gestartet. Dann ist es nicht so, dass die Erwartungen zu hoch sind und damit ist alles kaputt oder dass man den Piloten gar nicht startet.
Das heißt also, gibt es denn CEOs, die kein ChatGPT benutzen?
Wenn man hier mal so in die Runde guckt, welche von euren CEOs
ja, benutzen hier in der Runde,
die aktiv?
Tatsächlich.
Ich habe einen Vortrag gehört von einem großen deutschen Unternehmen, der sehr interessant war über Weiterbildung, Capability-Bildung und wie man denn sozusagen diese KI trainiert. Ne? Also wie schaffen wir es, dass die ganzen Kollegen auch wissen, was denn eigentlich eine KI macht? Und dann kam eine sehr interessante Frage aus dem Publikum, wo gefragt wurde, wie viele von ihren Kollegen denn ChatGPT nutzen, ne? Oder eins von anderen Modellen. Und dann hat sie gesagt, ja, keiner, das ist bei uns nicht erlaubt. Und das ist natürlich genau der falsche Weg, ne? Dass man sagt, Mensch, ich erlaube, wie so vor 20 Jahren, da war auch das Internet gesperrt, ne? Da durfte man nicht ins Internet, weil das kann ja ganz böse sein. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, die Kollegen auszubilden, zu sagen, hey, bitte keine vertraulichen Daten da reingeben, aber bitte probiert das aus, bitte spielt damit, seid neugierig, ne? Und damit kommt ihr dann auch auf Ideen und daraus ergeben sich dann vielleicht kleine Piloten, die man da mal machen kann, ne?
Ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, oder eine weitere Meldung, die mich hellhörig gemacht hat, die kam aus den USA. Da wurde jetzt zum ersten Mal erhoben, ob es schon Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt gibt. Und die haben sich insbesondere Einstiegsrollen, Einstiegsberufe angeschaut. Also Leute, die aus dem College kommen und beispielsweise in Unternehmen arbeiten. Genau wie Leute, die bei euch in der Logistik oder Supply Chain arbeiten wollen oder Managementbereich, wie auch immer. Und teilweise haben die einen schweren Stand. Also es gibt viele Einstiegsjobs, die sehr, sehr datengetrieben Analysen bei Beratungsunternehmen, bei Anwaltskanzleien beispielsweise, wo du so Gruntwork machen musst, ne? Wo du so wirklich so die Analysen machen musst, dich durch riesengroßen Datenmengen wälzen musst, wo das sozusagen dein Arbeitsalltag in den ersten Jahren ist, die inzwischen von KIs übernommen werden. Und der Bedarf an Leuten, die sich sozusagen auf die Art und Weise in so ein Unternehmen reinarbeiten, sind weggefallen. Aber zugleich wurde da auch erwähnt, dass die Unternehmen sehr, sehr heiß sind auf KI-Natives. Also Leute, die tatsächlich... Wir haben ja früher mal so von Digital Natives gesprochen, Leute, die mit Handys aufgewachsen sind und mit digitaler Technik. Jetzt sind es auf einmal die Leute, die originär nichts anderes kennen, als jeden Tag mit einer KI zu sprechen, zu interagieren und so weiter und so fort. Und die Leute haben wesentlich besseren Stand. So, und die Diskussion haben wir auch schon mal geführt in ähnlicher Form, Knut, in der du behauptet hast, dass es echt schwierig ist für Einstiegsrollen, weil du nicht die Möglichkeit hast, das Unternehmen richtig kennenzulernen. Und diese erste Phase, wo du wirklich viel datengetriebene Sachen machen musst oder Sachen machen muss, die relativ einfach von KIs in der Zukunft übernommen werden können. Sind das schon die ersten Vorboten von dem, was du da prophezeit hast?
Bin mir nicht sicher, ob meine Prophezeiung, ja, natürlich sind es die ersten Vorboten. Ne?
Ja, klar.
Die Prophezeiung war korrekt. Ne? Ja, glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das Problem ist, wenn man sozusagen diese Einstiegsrollen nicht mehr hat, weil wenn ihr bei eurem Unternehmen, wenn ihr anguckt, kommen irgendwie junge Kollegen dazu, die machen natürlich viel Routinearbeiten, aber was ja noch viel wichtiger ist, die lernen das Unternehmen kennen, oder? Die lernen die Prozesse kennen, die lernen irgendwie die Kollegen alle kennen, die lernen dann irgendwie bauen ihr Netzwerk auf. Das sind ja alles so Nebeneffekte, neben dem, ich habe jetzt hier ein Excel-Modell und da muss ich jetzt irgendwie eine Pivot-Tabelle machen, eine Analyse machen. Und das wird, glaube ich, unterschätzt. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Geschwindigkeit, wie man sozusagen das dann lernt, das Unternehmen lernt, deutlich zunehmen muss. Also man kann sich jetzt einfach nicht mehr 5 Jahre lang damit beschäftigen, dass man irgendwie Excel-Listen bearbeitet und dann so nach und nach reinkommt, sondern es muss einfach deutlich schneller gehen. Und dann mit der derzeitigen Wirtschaftssituation ist es, glaube ich, einfach sowieso schwieriger geworden für Berufseinsteiger. Und da fallen diese Sachen in der Tat weg. Also das sind Vorboten, aber wir können ja nicht auf die jungen Kollegen verzichten. Also die bringen ja auch ganz anderes Wissen mit, ne? Die sind sozusagen eben wirklich diese KI-Natives, die wir ja gar nicht sind. Story von unser jüngster Sohn ist 17 und der hat jetzt eine Seminararbeit in seiner Schule gemacht und dann müssen sie halt ein Thema aussuchen und er hat gesagt, er will ein Spiel programmieren. Und da habe ich gesagt, ja, aber du bist eigentlich kein Programmierer, also wie willst du das denn machen? Ja, ich mache das mit ChatGPT und ChatGPT, dann habe ich so eine Spiele-Engine und dann habe ich dann so das so. Und er hat es dann einfach gemacht, das hat auch funktioniert. Er hat so Mario Brothers nachgebaut. Und dann hat er mir das auch gezeigt, fand ich irgendwie total super. Ich habe es dann auch versucht zu spielen und in unserem Alter geht das dann ja nicht mehr so gut. Ne? Und dann habe ich einfach, wie lange hast du dafür jetzt gebraucht? Dann meinte er so, ja, wahrscheinlich so über die ganzen, 3-4 Monate, so vielleicht so 50, 60 Stunden. dann habe ich gesagt, das ist ja der Hammer, das ist ja Wahnsinn. 60 Stunden, kann nicht programmieren. Und da kam ein fertiges Videospiel raus. Nicht so fancy, wie man das halt dann jetzt kauft, aber die Funktionalität war alles da. Da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ist ja eigentlich klar, dass man, wenn man sowas vor 10 Jahren gemacht hätte, dass das wahrscheinlich ein, was weiß ich, 6 Monate bis 2 Jahres Aufwand gewesen wäre von einem Team von 5 Leuten. Und er so, wirklich? Ich habe es halt so gemacht. Und so diese Natürlichkeit, einfach an diese neuen Themen dranzugehen, diese neue Technologie ranzugehen, fand ich echt beeindruckend. Ich glaube, und das ist so ein Beispiel für diese KI-Natives, die da jetzt halt kommen, für die ist es halt ganz normal. Die brauchen keine zig Programmierer mehr, um eine Oberfläche zu bauen, sondern die gehen dann halt auf irgendeine App, dann zack, 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 und dann ist das Ding halt fertig. Ja, und wir denken immer so in Wochen und die machen das halt in Stunden.
Ja. Wenn ich hier so einen Raum gucke, ihr seid alle in Managementrollen, ihr habt alle Teams, ihr leitet Teams, ihr stellt Leute ein. Habt ihr schon erste Erfahrungen gemacht? Ist das bei euch schon angekommen, dass man auch da beim Einstellen drauf reagieren muss? Also schaut ihr, selektiert ihr bewusst aus, wer diese KI-Natives tatsächlich sind, wer da offen ist für diesen Umgang? Oder spielt das heute noch gar keine Rolle, ist es noch nicht wirklich angekommen? Hat da jemand Erfahrung, eine Case Study oder irgendein vergleichbares Beispiel von dem, was Knut gerade gesagt hat?
Ja, Michael von Holte, mein Name von ThyssenKrupp Uhde. Ja, ich habe tatsächlich Erfahrung, das ist so 3,5 Jahre her. Da haben wir einen ehemaligen Werkstudenten, der sich innerhalb von seiner Werkstudententätigkeit schon extrem talentiert gezeigt hat im Umgang mit einmal mit einer klassischen, sage ich mal, wie man sagen würde, KI, also nicht generativen, sondern quasi über Algorithmen und sonstigen Sachen. Und den haben wir dann auch, da haben uns sehr Mühe gegeben, den auch einzustellen. Und das hat sich jetzt in den 3 Jahren auch gezeigt, wie schnell der über Power BI, aber dann auch KI-gesteuerte Systeme Sachen aufbaut, wo ich dann auch oft gestaunt habe und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dafür braucht man auch sonst 6 Monate. Und oder hat irgendeine Anforderung, könntest du uns das nicht nach Segmenten oder BUs mal zusammenclustern oder, sage ich mal, eine Standardauswertung bringen, weil der einfach sehr schnell ist, ne? Und sehr talentiert. Und ja, gerade zu dem Thema, wie arbeite ich denn ein? Ich hatte heute Morgen noch einen interessanten Austausch, da ging es um ChatGPT, aber intern. Das fand ich auch sehr spannend, weil diese Frage nach, ist das ein Risiko, wenn ich ChatGPT fütter mit Daten und gebe auch Daten raus? Und da gab es eine Diskussion über ein internes ChatGPT-System. Ich war vorher auch im großen deutschen Unternehmen, da hat man immer gesagt, wenn wir wüssten, was wir wissen, ne? Also die Firma weiß, was wir wissen, dann wären wir viel weiter. Und ich stelle mir jetzt so vor, ein neuer Mitarbeiter kommt rein und hat ein internes ChatGPT-System und sagt, sag mir doch mal, wer hier in dem Bereich die und die Wärmetauscher eingekauft hat in den letzten 3 Jahren. Oder wen kann ich mal ansprechen, wenn die Heizung kaputt ist oder wie auch immer. Also innerhalb des Unternehmens, ne? Und kann dann auch viel schneller lernen oder wie bestimmte Prozesse laufen. Aber zurück zu der Frage, also wir haben damit extra jemanden gewählt, der gezeigt hat, der ist da ziemlich firm und das hat uns sehr geholfen. Und das wird wahrscheinlich, es war aber nur funktional, weil wir auch für die Rolle gedacht haben, okay, das geht in der Richtung. Aber ich glaube, das ist sehr wertvoll. Auf der anderen Seite, die Beziehungen spielen eine große Rolle immer mehr. Vielleicht auch, desto mehr wir in digitale Themen gehen. Ne? Also wenn er jetzt nur toll vor seinem Programmiergerät ist, dann haben wir vielleicht auch ein Problem zukünftig. Also ich glaube, es muss immer ausgewogen sein. Ne? Also Talent für die digitalen Themen oder für die KI-Themen, aber auch weiterhin, sage ich mal, für Zusammenarbeit im Team, Umgang mit Kollegen und so weiter.
Ja. Leo, vielleicht Frage an dich. Du bist aus dem IT-Bereich, Leckerland. Ist das bei euch eher schon der Fall? Also habt ihr schon die Situation, wo ihr, wenn ihr neue Leute einstellt, seid ihr so auch abklappert? Inwiefern die Einstellung zu KI und beispielsweise diese Idee von KI-Natives, ist das schon angekommen? Ist das schon ein Faktor?
Im Entwickler- oder entwicklungsnahen Bereich, ja. Da ist ja auch das Thema Low-Code-Anwendungen und dann auch, wie gehe ich mit KI und diesen Geschichten um? Ja, ich glaube aber im, sage ich mal, Consulting-Bereich, wo ich auch viel unterwegs bin, ist es ehrlich gesagt noch nicht das große Thema. Wird dann wahrscheinlich darüber schwappen, wenn das dann auch da angekommen ist von Themen. Deswegen würde ich sagen, im Entwicklungsbereich, ja, ganz klar, da geht der Blick dahin und das ist wahrscheinlich die erste Stufe, bevor es dann auch weitere Kreise zieht.
Ja. Knut und ich hatten neulich so ein sehr bemerkenswertes Gespräch mit einem der Mitgründer von Picknick, dem Online-Supermarkt. Die im Prinzip, es ist ein Lebensmitteleinzelhandel, die liefern einfach Lebensmittel nach Hause im Milchmann-Prinzip. So könnte man es beschreiben.
Ja, genau.
Aber die beschreiben sich als eine Technologiefirma. Und was haben wir da gelernt? Knut, die machen alles selber. Ja. Die bauen jedes einzelne IT-Tool, jede einzelne Software selber. Und die haben dann in dem Moment nicht mehr viel gemeinsam im klassischen, traditionellen Lebensmittel-Einzelhändler. Die gehen so weit, dass sie mit 5 oder 8 Leuten ein eigenes WMS gebaut haben. Es ist natürlich klar, jetzt sitzen hier Vertreter von großen Unternehmen, du hast immer Legacy, das ist jetzt nicht wirklich was, was du von heute auf morgen nachbauen kannst. Aber trotzdem stelle ich mir vor, dass in der Zukunft irgendwie der Bedarf auch an irgendwelchen großen Softwarepaketen, die von außen zugekauft werden, vielleicht tendenziell eher abnimmt und man sich im Fachbereich beispielsweise on demand, bei Bedarf, wirklich selber Sachen programmieren kann, ähnlich wie es dein Sohn gemacht hat, wo du wirklich nicht mal diese Programmierkenntnisse brauchen musst. Du beschreibst einer KI einfach nur, was dein Problem ist und dann kriegst du den Code und das läuft und dann geht's los.
Genau.
Knut, dein Blick darauf.
Also einmal fand ich das Gespräch auch sehr, sehr faszinierend, ne? Die, als wir dann diskutiert haben und gesagt haben, ja, wir haben ein großes Tech-Team, das hat man schon erwartet, ne? Viele Programmierer. Und dann hat er gesagt, dass das jedes Team ist für ein Produkt verantwortlich, ne? Und dann haben wir halt gefragt, ja, was ist denn so ein Produkt? Ja, ein Produkt ist zum Beispiel das Lagerverwaltungssystem. Okay, interessant. Ja, und das sind dann so 8 Leute. Okay. Also du sagst mir jetzt gerade, dass 8 Leute in, keine Ahnung, 1-2 Jahren ein Lagerverwaltungssystem programmiert haben von Scratch. Ja, klar. Und da merkt man so den Unterschied, ne, zu den Dimensionen, die man sonst irgendwie so vor Augen hat, weil das dann immer, sagen wir mal, Truppen
und sind. Und wohlgemerkt, das war vor der KI-Zeit. Also die, das ist sozusagen genau. Angefangen, diese gibt es ja seit etlichen genau. Jahren. Die haben in diesen kleinen agilen Teams diese Software auf die Beine gestellt, ohne Hilfe von Coding-Tools.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Und das zeigt mal wieder, wie wichtig ist es sozusagen, Qualität zu haben. Ne? Man liest ja immer so, dass die exzellenten Programmierer irgendwie einen Output von 10x oder 100x haben, wo man denkt, das kann nicht sein. Aber das zeigt halt, dass es doch dann irgendwie so ist. Und zu deinem Punkt, dass sozusagen über diese neuen Modelle das Coden viel einfacher wird. Im Prinzip haben wir jetzt ja irgendwann mal 8 Milliarden Programmierer auf der Welt. Ne? Und das wird einfach ganz interessant, weil die halt dann mit diesen Modellen sprechen und da kommt dann irgendwie Code raus. Und der ist dann vielleicht auch so qualitativ hochwertig, dass der dann auch ausführbar ist. Und was ich super spannend finde, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist, dass in Supply Chain, das ist bei euch wahrscheinlich genauso, es sind vielleicht 50-60% der Prozesse sind standardisierbar. Und dann gibt es aber immer Sonderlocken. Also jedes Unternehmen hat halt seine Sonderlocken. Da kann man ein paar davon dann auch wieder standardisieren, aber es gibt einfach einige, die machen auch Sinn. So, und wenn man jetzt irgendwo eine Software einführt, dann braucht man ewig lange, bis man diese Sonderlocken abgebildet hat und dann ist derjenige, der es gemacht hat, ist dann weg und dann geht gar nichts mehr. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man das dann über diese sehr einfache Code-Generierung dann erzeugen kann, dann hat man plötzlich Lösungen für die Sonderlocken, wo man sich vorher vielleicht verbogen hat. Ne? Also ich glaube, da kann man auch noch sehr, sehr viel mehr machen, sehr viel interessante Anwendungen erzeugen und umsetzen, als es heute gibt, wenn wir sozusagen mal irgendwann diese 8 Milliarden Programmierer haben, die wir nutzen können.
Ja, einer der Aspekte, die aus dem Gespräch so zwischen den Zeilen rauszulesen war die Tatsache, dass viele der Entwickler, die für Picnic arbeiten, in diesen Teams, die du gerade besprachst, gar nicht aus Deutschland kommen. Die sitzen nicht irgendwie in Düsseldorf, sondern die sitzen überall in der Welt verteilt. Und das sind die besten Programmierer, die Picnic kriegen kann. Mit anderen Worten, die haben wahrscheinlich auch, würden wahrscheinlich eher auch Leute aus Deutschland suchen, aber kriegen nicht die Qualität in dem Maße, in der Menge, um das wirklich skalierbar zu machen. Das ist mal die Frage, haben wir, vielleicht auch wieder eine Frage an dich, ich komme mal an Leo, an den IT-Experten aus dieser Runde, haben wir in Deutschland genügend Weltklasse-Programmierer?
Jetzt bin ich gespannt.
Schwere Frage, ja? Traue ich mich auch nicht wirklich zu beantworten. Also ich glaube, wir haben nicht genug. Das liegt aber weniger daran, dass sie nicht gut sind, sondern dass die Menge fehlt. Und das sieht man ja auch an vielen Firmen, die im Nearshore- oder Offshore-Bereich Entwicklungsteams aufbauen, um im Grunde dann die mangelnde Kapazität an Entwicklern in Deutschland halt zu verstärken durch Teams, die, ja, sei es Nearshore in Spanien oder Ungarn oder was so typische Nearshore-Länder sind, sitzen oder dann halt auch tatsächlich nach Asien gehen. Aber das ist für mich jetzt kein neuer Trend, sondern ein Trend, den man schon die letzten Jahre sieht, dass da viel über verlängerte Werkbänke im Ausland gearbeitet wird, im Entwicklungsumfeld.
Wie seht ihr das denn in Zukunft? Also glaubt ihr eher daran, dass ihr beispielsweise auch von euch irgendwann mal behaupten müsstet oder wollt, dass ihr eine Technologiefirma seid und dass ihr auch selber beispielsweise in IT-Ressourcen mehr und in Programmierer selber einstellt? Oder glaubt ihr eher an die These, dass ja, Programmierer sind gar nicht so wichtig, weil irgendwann wird der Fachbereich einfach seine eigenen Anwendungen programmieren und dann brauchen wir gar nicht die Entwickler? Aber die Tatsache ist ja auch, dass ein Entwickler, der wirklich versteht, was eine KI macht beispielsweise, wesentlich effektiver ist als jemand, der sich gar nicht auskennt und im Zweifel den Code nicht beurteilen kann, der dann generiert wird. Arne, wie gehst du mit dem Thema um bei Bayer?
Ja, dann sage ich nicht, ich finde alles gut. Nein, es ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben auch einige junge Talente im Team und die haben einen ganz anderen Zugang zu KI, Wir stellen auch fest, dass es einige ältere Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich schon langsam abgehängt fühlen bei den ganzen Themen. Und dann werden über 20, 30 neue Piloten, spricht man, und was man alles ausprobieren will. Das ist auch ein ganz schöner Stress für die existierende Organisation. Ich glaube, wir müssen in allen Teams die kritische Masse an guten Leuten haben, die KI bedienen können und wissen, bei welchen Fällen das gut eingesetzt werden kann und wo nicht. Ich glaube, wir werden immer noch spezialisierte Teams brauchen, die das dann entweder intern aufgebaut oder von extern aus vorantreiben.
Isabel, vielleicht Frage an dich. Wir haben jetzt gerade über Picknick gesprochen, digital. Also Sie haben nur eine App, ne? Es ist keine Webseite, nur digital. Sehen Sie als Technologiefirma, ihr fallt ja auch so ein bisschen in die Schiene, ne? Also Online, Pharmacy, ihr seid nochmal ein ganz anderer Couleur sozusagen als die stationären Apotheken. Spiegelt sich das bei euch auch in der Supply Chain wieder? Also habt ihr ganz andere Tools, arbeitet ihr ganz andere Methoden? Habt ihr eure eigenen Entwickler? Wie sieht das aus im Vergleich zum klassischen traditionellen Handel beispielsweise? Oder kocht ihr auch nur mit Wasser?
Also ja, wir kochen auch nur mit Wasser. Also generell sind wir sehr digital unterwegs, weil wir eben im E-Commerce-Handel unterwegs sind und auch starke Teams dort haben. Im Bereich Supply Chain schauen wir schon auch die letzten Jahre, dass wir da Talente in unsere Teams reinholen, die eher KI-Natives oder Digital-Natives auch sind.
Okay, und zurück zu der Frage. Bei euch genau. Ist das total angekommen. Wenn ihr einstellt, dann ist das so sozusagen eines der Kriterien.
Ja, nicht auf alle Rollen. Es bezieht sich dann auf unterschiedliche Rollen, aber vor allem die Rollen, die mehr datengetrieben sind, wo du auch in vielen Bereichen sehr schnell Potenzial entfalten kannst, ist das für uns schon auch ein wichtiger Punkt, ja.
Und wie geht ihr mit dem Spannungsfeld ältere versus junge Mitarbeiter um, das Arne gerade angesprochen hat? Ja. Oder sind bei euch nur junge Leute unterwegs?
Tatsächlich sind wir ein sehr junges Unternehmen. Mhm. Dadurch, aber wo wir herkommen, also wir sind immer im E-Commerce unterwegs gewesen, ist es in unserer DNA, dass wir sehr digital getrieben sind.
Ja, Knut, du hast eher mit den Legacy-Unternehmen zu tun, die großen, die viel Legacy mit sich rumschleppen. Wie gehen die mit der Sache um?
Ich würde sagen, wir haben sozusagen immer den Konflikt, dass als Beispiel immer Tech-Unternehmen genannt werden. Ne? So, die gibt es erst seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, haben alles selbst gemacht. Wunderbar. Und natürlich muss man, wenn man jetzt sozusagen eine 100-jährige Geschichte hat, dann kann man ja die nicht einfach so über Bord werfen und sagen, hey, mein ERP-System und alles, was so über die letzten 50 Jahre gewachsen ist, das mache ich jetzt mal platt und mache mal neu. Das funktioniert nicht. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass die Unternehmen, die sozusagen immer wieder versucht haben, Innovationen zu implementieren, dann schon besser aufgestellt sind. Blödes Beispiel, bei dem Lockdown hat man das zum Beispiel gemerkt. Ne? 2020, da gab es Unternehmen, die haben halt irgendwie schon irgendwo so durchgehende Planungsprozesse gehabt, die haben halt Transparenz gehabt, die konnten irgendwie relativ schnell umschalten, konnten virtuell arbeiten und alles hat funktioniert. Es gab halt viele, die haben noch Excel-Listen hin und her geschickt und mussten zum Wareneingang laufen und gucken, wie viel dann angekommen ist. Die können halt nicht virtuell arbeiten. Also wenn man sozusagen immer wieder hier ausprobiert und neue Sachen dann auch implementiert, dann ist man einfach besser. Die Herausforderung ist, glaube ich, und das würde mich auch interessieren, wie das bei euch ist. Viele meiner Klienten aus der Corporate-Welt haben es überhaupt nicht geschafft, diese Talente einzustellen. Also das ist total frustrierend, weil diese Talente da nicht die Umgebung vorfinden, wo sie sich selbst weiterentwickeln können oder ihren Marktwert steigern können. Das heißt also, wenn wir jetzt hier sagen, bei Picknick gab es jetzt dann auch diese 8 Leute, die das Lagerverwaltungssystem programmiert haben. Wenn man jetzt ein großes, traditionelles Unternehmen ist, dann haben die überhaupt keine Chance, diese 8 überhaupt zu finden. Und wenn man die nicht findet, dann kann man auch nicht diese Innovation treiben. Also das ist auch ein Konflikt, der besteht. Also würde mich auch interessieren, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, diese neuen, hungrigen KI-Talente einzustellen, zu finden und dann auch einzustellen und dann auch zu behalten. Also nicht nur ein halbes Jahr und dann sagen so, oh Gott, sind wieder weg.
Max, du bestimmt, ne?
Maximilian Burkhardt, Leckerland, arbeitet eng mit dem Leo zusammen. Also, ja, also das Thema KI bei uns im Supply Chain nimmt eine immer größere Rolle ein. Wir setzen uns sehr intensiv in den unterschiedlichen Solutions, die wir nutzen, insbesondere Planungsprozesse mit dem Thema KI auseinander und entwickeln da jetzt auch gerade Piloten, die wir in die Umsetzung bringen möchten. Das Thema KI-Talente hat für uns leider noch nicht die große Rolle beim Thema Einstellungsprozess gespielt. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass wir keine riesigen Strukturen aktuell aufbauen rund um den Bereich und da wirklich eher schmal und schlank unterwegs sind, was eigentlich für KI spricht. Ja, aber es ist noch nicht das Kriterium für die Einstellung geworden. Was wir allerdings sehen, wenn ich mir jetzt die Juniorenpositionen auch in meinen Teams anschaue, die ich jetzt besetze, ist, dass es natürlich einen Hunger nach Startups gibt, nach den Umgebungen, die du beschrieben hast, in denen sich die Leute entwickeln können und die damit einfach einen riesigen Vorteil haben, Vorsprung haben gegenüber einem größeren Konzern wie jetzt der Rewe Group oder auch einer Brand, die vielleicht nicht so bekannt ist wie Leckerland.
Und Knut, ist es nicht auch eher so, dass die meisten vielleicht sagen, ja, also das ganze KI-Thema, das ist im Zweifel eher ein Dienstleister-Thema. Also es geht für uns darum, die richtigen Dienstleister auszusuchen, die haben die Talente, wir müssen das programmieren und so weiter und so fort. Oder ist überhaupt der Gedanke dabei, dass man diese Fähigkeiten auch selber ins Haus holen muss? Das haben wir damals bei Digitalisierungsthemen auch schon immer Ewigkeiten besprochen. Muss man dieses Know-how reinholen oder verlasse ich mich einfach auf den besten Dienstleister? Suche mir Best-of-Breed-Plattformen aus und dann geht's los.
Ja, das wäre mal interessant zu diskutieren, wie ihr das seht. Also ich hab immer ein bisschen ein Problem damit, wenn man sich ausschließlich auf seinen Dienstleister verlässt. Weil dann ist man dem auch ausgeliefert. Also das ist ja bei den Dienstleistern, die meinen Transport machen, genauso. Bei denen, die das Lager betreiben, genauso. Bei denen, die IT betreiben, genauso. Also wenn ich sozusagen selbst nicht mehr weiß, wie das geht, wie will ich den denn herausfordern? Wie will ich denn bei der nächsten Verhandlung mit meinem Logistikdienstleister den challengen, dass seine Kosten zu hoch sind oder seine Qualität nicht gut genug? So, und wenn ich das jetzt genauso mache mit den ganzen KI-Anwendungen, das mag teilweise funktionieren, aber ich sehe immer noch einen großen Vorteil drin, dass man das Talent auch teilweise in-house hat, dass man einfach auch weiß, hey, ich kenne mein Unternehmen einfach sehr gut. Ich weiß, welche Prozesse ich wie dann irgendwie verbessern kann. Und dann kann ich mir sozusagen dann auch noch von außen durchaus Talent dazu holen. Aber ich muss ja erstmal wissen, wo ich anfangen soll, ne? Und was dann sozusagen den größten Impact hat. Und da muss ich einfach auf jeden Fall dieses Talent in Haus haben. Also ich wäre sehr, sehr vorsichtig, da alles rauszugeben und mich nur auf den Dienstleister zu verlassen.
Ich spreche jetzt nicht vorbei, aber was ich natürlich sagen muss, ist, dass der Trend jetzt nach Covid wieder mehr auf Office-Präsenz, also quasi Einschränkung vom Remoteness-Arbeiten, haben ja dann die größeren Firmen, oder eigentlich betrifft das ja fast alle, können wir nochmal schauen, sowieso das Problem, dass sie ihre Talente ja gar nicht wie Picknick deutschlandübergreifend weltweit finden können, weil sie dann ja natürlich wieder regional schauen müssen. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen irgendwie halt auch ein Konflikt, ne? Zwischen besten Talenten, aber natürlich jetzt wieder diese Einschränkung.
Du meinst, dass es sozusagen den KI-Hub Leverkusen noch nicht gibt, oder?
Es ist tatsächlich übergreifend, ja. Also wirklich, ja. Weil es ja natürlich gerade Richtung Kultur auch da natürlich einiges flöten geht. Diese Entwickler, die weltweit sitzen, was haben die für einen Spirit? Das ist halt die Frage, ne? Ja. Wie oft treffen die sich und was macht das auch noch aus?
Okay, erstmal eine provokative Frage. Ist das Wunschdenken, dass ich denke, ja, wir müssen so attraktiv werden für die jungen KI-Talente, wir müssen irgendwie, das Umfeld muss da stimmen. Ist das überhaupt realistisch? Ist das überhaupt realistisch oder kann man sagen, ja, der Zug ist sowieso abgefahren? Wir haben keine Chance im Kampf um die besten KI-Talente, die gehen halt zu den Picknicks im Zweifel oder wirklich zu den richtig großen KI-Playern im Zweifel und wir haben, wenn überhaupt, nur zweite Wahl. Bringt es dann überhaupt was?
Das wäre jetzt, glaube ich, eine sehr pessimistische Einstellung.
Ja, deswegen will ich noch raushauen.
Kann man auch sein Unternehmen dann mittelfristig zumachen? Ne? Nee, glaube ich nicht.
Nee, nicht also, zumachen. Aber nochmal zurück zu dieser Frage, verlasse ich mich einfach auf den Dienstleister? Oder habe ich den Anspruch, dass ich irgendwie KI auch noch selber verstehe und auch die Experten selber im Haus sitzen habe, als ein Unternehmen, was eigentlich irgendwie Handel betreibt oder eigentlich irgendwie Stahl herstellt? So, ne? Das ist doch die Frage, die ich mir stelle. Oder sage ich, hey, komm, das ist nicht unsere Expertise. Hier, du willst gerne was...
Ja, Marco Lisch an Espresso. Mhm. Ich tue mich aber schwer, immer dieses Thema direkt zu machen. Jetzt sind wir in Deutschland relativ klein aufgestellt, sozusagen. Wir haben also keine KI-Entwickler und wir haben auch grundsätzlich wenig Entwicklungskapazitäten. Ich sehe uns auch eher im Anwendungsfall. Ne? Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, auch ich bin auch für den Kundenservice zuständig, wenn wir da so das Thema haben, keine Ahnung, E-Mails demnächst sozusagen automatisch auch zu beantworten, um den Kundenservice sozusagen oder Kunden Erfahrung nach oben zu treiben, dann kaufen wir natürlich irgendwo eine Lösung, beziehungsweise müssen die natürlich verstehen, müssen die Prozesse dahinter verstehen, müssen auch den Anwendungsfall, aber sind nicht die Experten, die das logischerweise dann selber also im Detail programmieren können. Wir können konfigurieren, weil wir verstehen, wie die Kundenlösung aussehen soll und wie das anzupassen ist oder wie Tonalität aussehen muss in einer E-Mail beispielsweise, weil wir ein gewisses Image nach außen bringen wollen. Aber wir können nicht, glaube ich, die Expertise, und da sind wir auch dann nicht im Wettbewerb, ne, würde ich sagen. Ne? Also wenn wir dann ein, zwei Stellen haben, da wird keiner wahrscheinlich sofort zu uns laufen. Ne? Aber wir basieren natürlich als eingebunden einer globalen Einheit dann natürlich auch mit anderen Einheiten, die logischerweise dann KI-Experten also, bereitstellen.
Wenn ich da kurz komme oder nachfragen darf. Also völlig klar, wenn es Standardanwendungen sind, es wird ja auch keiner auf die Idee kommen, jetzt irgendwie Microsoft Word nachzuprogrammieren. Ne? Das macht heute keiner mehr, weil das funktioniert. Vielleicht macht ihr das bei Leckerland, aber. Ja. Also, aber die, ich glaube, die, also der Punkt sozusagen, wenn ich Standardsachen habe, die funktionieren, zuverlässig funktionieren, die ich konfigurieren kann und dann anwenden kann, wunderbar. Aber bei der KI geht es ja darum, was ich vorhin gesagt habe, diese 30%, die halt irgendwie nicht standardisierbar sind. Was mache ich denn damit? Gebe ich die dann irgendwie jemandem, der dann sagt, der kommt mit einem Standardprodukt um die Ecke und sagt, ich kann sowieso alles und dann merkt man, geht halt doch nicht. Oder hat man eigene Leute, die dann vielleicht schon mal in die Richtung gehen können, was entwickeln können oder mit dem Dienstleister oder dem Softwareanbieter zusammen dann in diese Richtung entwickeln können. Ne?
Warum ich gerade kurz gezuckt habe, ist, also ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, ein WMS selber zu entwickeln, weil ich sage, da gibt es auch bestimmt sehr viele Lösungen oder gibt es sehr viele Lösungen am Markt, die ein WMS mitbringen, was meine Anforderungen erfüllt.
Nein, Entschuldigung, wenn ich da reingehen darf. Also wir haben jetzt ja die Kollegen von Blue Yonder sitzen, die gleich dann dagegen gehen können. Aber meine Erfahrung bei großen Lagerprojekten ist, dass das WMS in der Regel 60-70% in der Tat der Funktionalität erfüllt und der Rest ist spezifisch. Und die haben dann halt gesagt, nein, wir sind halt anders und deswegen machen wir das selbst. Na, wenn man sich mit anderen Tech- oder E-Commerce-Unternehmen unterhält, die das ja genauso machen, dann sagen die auch, du, wir haben so viele Spezialitäten. Wir haben es am Anfang probiert mit einem Standard-WMS und es hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das selbst zu machen.
War bei Pettenbergs genauso, ne? Also die haben im Markt erst geschaut und haben nichts gefunden, was ihren Ansprüchen entspricht, weil deren Kernkompetenz halt darin liegt, diese Logistik zu automatisieren. In der Art und Weise, wie sie es tun, was mit herkömmlichen, am Markt verfügbaren Tools nicht möglich war. Deswegen haben sie es vom Scratch selber gebaut.
Also jetzt gut, jetzt muss ich natürlich antworten, Robert Recknagel, Blue Yonder, ist ja klar. Nein, Spaß beiseite, ich bin völlig dabei. Ich glaube tatsächlich, dass wir deutlich höhere Effizienzen gerade in Sonderprozessen in der IT zukünftig bekommen. Ob das jetzt der Dienstleister macht oder Kunde selber, das ist sicherlich auch nochmal eine Farbe, die man in den einzelnen Situationen hinbekommen muss. Ich glaube trotzdem, dieses Thema groß skalierte Standardanwendungen brauchen heute immer noch stabilen, zumindest heute noch und eine ziemliche Zeit lang vermutlich stabilen Code. Aber alles, was spezifisch ist, geht natürlich deutlich schneller. Implementierungen gehen schneller. Und jetzt, das wollte ich eigentlich erzählen. Ich hatte ein super spannendes Gespräch mit einem Kunden aus dem Automobilbereich und es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und also zum ersten Thema, ja, er sagt, wir haben das bei uns und das ist wirklich traditionelles Automotive-Unternehmen, wo man es nicht erwartet. Er hat gesagt, ich habe 150 Programmierer und Entwickler und ich habe 3 Leute, die in KI gut sind. Wenn ich kurzfristig ein Problem habe, setze ich die heute hin und die haben morgen die Lösung. Irgendjemand kam und sagt, er will eine Lösung vom Markt kaufen, war jetzt nichts Superkomplexes, kostet 100.000 Euro im Jahr. Und er sagt, Programmierer sagt, gib es mir mit. 2 Tage später stand er da und sagt, da ist es, funktioniert, Fachbereich hat's. Ja? Also spannend, es geht deutlich schneller zukünftig. Er sagt, wozu brauche ich euch eigentlich zukünftig noch als Standardsoftwareanbieter? Ja, weil meine Jungs programmieren das irgendwie kurz nebenher runter. Da kommt dann natürlich schon das Skalenthema stärker mit rein. Aber, und ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen halten, ich glaube, der Softwareanbieter der Zukunft wird viel mehr in Software gegossene Expertise mitbringen als in der Vergangenheit, als die klassische Herstellung des Codes. Das wird immer weniger ein Thema sein in Zukunft. Und ich glaube, Implementierungen gehen immer schneller. Und auch das war spannend mit dem Kunden, der sagt, pass auf, ich habe bei mir immer noch 20 Quality Gates in meiner IT heute, die ich einhalten muss. Ich muss eine Security Guideline machen, ich muss Technical Approval, ich muss eine Produktdokumentation, ich muss Trainingsmaterial machen. So, was mache ich heute? Ich schmeiße meine fertige Software in das Ding rein und die produziert mir im laufenden Betrieb alle meine Kriterien. Der sagt, ich gehe sogar so weit, dass ich meine Corporate Guidelines als Input in die Software gebe. Und er schreibt mir die Software um, dass die alles erfüllt. Da muss ich gar nicht mehr nachfragen. Und sagt, ich generiere die Dokumentation heute nur noch aus Compliance-Sicht. Ich brauche es gar nicht mehr, weil ich könnte ja auf den Knopf drücken. Das haben wir aber als Unternehmen noch nicht gelernt. Ja? Also super spannende Aspekte. Und eins nochmal zum Thema Talent. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was wir im Moment auch viel lernen zum Thema gute Entwickler. Ist es überhaupt noch der klassische Entwickler für heute, ist die Frage, oder ist es mehr der Fachexperte, der in Zukunft Lösungen und Software herstellt? Und dann ist die nächste Frage und auch die interne Diskussion fand ich spannend. Ist KI dafür da, aus einem schlechten Programmierer einen guten zu machen? Manche glauben das heute, glaube ich eher weniger dran. Oder ist KI dafür da, aus einem guten Entwickler und Experten
deutlich mehr Effizienz rauszuholen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland einen massiven Standortvorteil, weil wir in der Vergangenheit sehr viel über Nearshoring und Offshoring genau quasi Menge produziert haben und weniger Qualität. Also nochmal im großen Schnitt, da gibt es auch ganz tolle Experten und wir haben auch wahnsinnig gute. Aber ich glaube, gerade im Bereich Masse an Code produzieren, da wird es deutlich weniger. Das heißt, wir werden viel mehr wieder in Europa und nah an den Unternehmen, glaube ich, an IT selber produzieren können.
Stimme ich bei vielen Sachen zu. Lass mich eine Geschichte erzählen, mit der ich mich gerade beschäftige. Ich versuche gerade, einen digitalen Knut zu erzeugen. Sozusagen einen digitalen Experten für Supply Chain. Weil Folgendes, oder habe ich jedenfalls in den letzten 20 Jahren gesehen, wir haben irgendwie Prozesse wunderbar definiert, ne? So Planungsprozesse. Wir haben unseren Forecasting-Prozess, wir haben unser Demand-Review-Meeting, wir haben Supply Planning, wir haben einen S&OP-Prozess. Das sind vielleicht auch, die Prozesse werden auch vielleicht so ausgeführt. Ne? Es gibt auch die Termine im Kalender, ne? Und die Leute treffen sich auch und reden auch miteinander und so. Und dann gibt es auch Systeme, die dahinter das umsetzen, also IT-Systeme, die dann unterstützen. Und es funktioniert trotzdem nicht. Und jeder sagt, das kann nicht sein. Also ist alles da, ne? Überall check, 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 check. Und das liegt im Prinzip daran, dass halt dann die Leute doch irgendwie manuell rumfummeln. Ne? Man macht die Prozesse dann eben doch nicht so. Man nutzt das System nicht so, wie es eigentlich genutzt werden könnte, so Blackbox-Problem. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal aus Supply Chain-Gesicht so einen Gemba-Walk machen würde, man würde also einfach mal auf den Shopfloor gehen, ne? Im Lager kann man das einfach machen, da stellt man sich hin, beobachtet, ne? Haben wir vorhin drüber diskutiert. Das kann man im Supply Chain nicht so direkt machen, aber kann man mal diese Meetings zum Beispiel beobachten. Und ich habe dann reflektiert, habe gedacht, Mensch, eigentlich, wenn ich mal so ein Demand Review, ein typisches Demand Review Meeting von einem großen Klienten angucke, dann haben die ganz viele davon, meistens so 20 bis 25, ne, je nach Region so, sind meistens so 20 bis 40 Leute eingeladen. Die sind dann auch eingewählt mit Video aus und Mikrofon aus. 40 sind eingewählt und 3 reden. Im Demand-Review-Meeting.
Ich sehe hier viele nickende Köpfe übrigens.
Und Unterlage ist nicht richtig vorbereitet. Meistens so Excel-Screenshots irgendwo hingepastet, wo man nicht versteht, was da eigentlich draufsteht. 3 Leute diskutieren und sehr häufig wird der Forecast dann im System einfach mal angepasst. Und ich habe auch schon gesehen, dass der Forecast angepasst wird für Woche 2, wo die Frozen Zone 4 Wochen ist. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn. Ne? So. Deswegen funktionieren diese Prozesse nicht. Jetzt lass mal überlegen, GenAI, Large Language Models, ne, die können ja im Prinzip dann mal einfach mal da zuhören und danach mal sozusagen so ein Assessment geben. Ne? Und das habe ich jetzt mal probiert. Ich habe sozusagen mal so einen synthetischen Datensatz gebaut und habe dann so getan, als ob dann ein Demand Planner immer den Forecast erhöht, ne? Was ja nie passiert, ne? In Realität. Und einer, der hat wirklich besser gemacht, ne? Also war besser. So. Und dann habe ich dann so getan, als ob ich jetzt der eine Demand-Planner bin, der immer erhöht, und habe mit dem GenAI, mit der Engine gesprochen, ne? Und habe dann halt so ein bisschen auch überzogen, habe gesagt, naja, die Leute in Supply Chain haben ja keine Ahnung, was ich hier für ein Pain habe den ganzen Tag. Die Kunden sind so wahnsinnig wichtig. Die liefern ja nie das, was ich will. Deswegen muss ich ja den Forecast nach oben schrauben, weil sonst kriege ich das Zeug ja nicht geliefert. Hat keiner von euch wahrscheinlich jemals gehört. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt versuch dem mal da ein Gespräch zu machen, versuch das dem mal zu erklären. Es war sehr interessant, dass sozusagen die Engine dann sehr vorsichtig gesagt hat, ja, bist du sicher, dass dein manueller Input so gut ist, weil die letzten 6 Monate war es auch schon 30% so hoch. Und das Gespräch hat sich dann so entwickelt und ich habe dann so getan, als ob ich dann irgendwie lernfähig bin, ne? Und dann am Ende kamen dann so ein paar Tipps, wie ich besser machen kann. Das fand ich super spannend. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man jetzt diesen digitalen Experten hat, wenn ich jetzt sozusagen oder wenn ihr alle mit eurem Wissen so einen digitalen Experten trainiert und dieser Bot hört bei euren ganzen Demand-Reviews, Supply-Reviews und S&OP-Meetings zu und gibt danach Feedback oder der gibt gleich sozusagen, geht in so einen Continuous-Improvement-Prozess rein, ne, und sagt sozusagen dem Demand-Planner, du, vielleicht kann ich dir helfen oder warum hast du das so gemacht, so. Also wenn man sozusagen diese Engines als Supply Chain Avatar sieht und dann akzeptiert wird, was man dafür eine Verbesserung erzeugen kann, ist unglaublich. Also ich bin gerade dabei, deswegen sage ich am Anfang, ich bin dabei, so einen digitalen Experten gerade zu trainieren. Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch, dann kann man das mal ausprobieren. Ich bin noch nicht so weit, dass man es ausprobieren kann, das sind so kleine Tests. Aber ich fand es super spannend, was da wirklich jetzt möglich sein wird. Das heißt, gar nicht mal nur auf die Analytics-Seite gehen, sondern auch, Die Prozessseite funktioniert in der Regel in den Supply Chains nicht, weil die Leute einfach was anderes machen, als es eigentlich machen sollten. Und das ist das, wo man ansetzen kann, wo man mit solchen GenAI-Ansätzen oder mit solchen Bots oder Engines oder wie man es auch mal nennen will, glaube ich, sehr viel erreichen kann.
Aber wie konkret müssen die denn dann trainiert werden, um wirklich auch Ratschläge zu geben, die Sinn machen?
Ich fand es in meinem Gespräch, wo ich diesen sehr eifrigen Planer da nachgebaut habe, fand ich das sehr interessant, was da an Vorschlägen kam. Ich kann es jetzt aber noch nicht sagen, weil ich noch nicht jetzt...
Obwohl das Modell gar nicht trainiert wurde auf irgendwelche Szenarien, oder?
Es wurde noch nicht trainiert, es war ein allgemeines Modell. Und ich fange jetzt sozusagen an, die Modelle zu trainieren mit dem, was ich halt weiß. Und dann kann man ja schon einiges dann an typischen Antworten oder so kann man ja auch noch dann vorgeben. Aber ich glaube, das Interessante ist eben, dass man nicht wie jetzt bei Robotic Process Automation, dass man immer sagt, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Sondern es ist halt alles immer so ein bisschen fuzzy. Ne? Man hat halt eine Situation und mit dieser Situation muss man umgehen. Und ich glaube, dass da die Modelle sehr viel Sinnvolles bringen können.
Ja. Martin, vielleicht kannst du ein paar Dinge sagen. Du bist jetzt irgendwie ein bisschen Mann der ersten Stunde. Also Blue Yonder ist jetzt irgendwie seit vielen, vielen Jahren ein deutsches Unternehmen, auch KI sehr, sehr früh, sehr handelsorientiert am Anfang gewesen. Wie schaust du denn auf so eine Entwicklung gerade? Ich meine, das ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen eine Bedrohung für euch, wenn jetzt irgendwie so ein ganz neuer Player um die Ecke kommt, der irgendwie nicht die Historie hat mit 20 Jahren Erfahrung und mit Kundenerfahrung und mit Tools, die gebaut wurden, die sozusagen in kürzester Zeit was nachbauen können. Nochmal in das Beispiel von Jensen Juhan gebracht hast, der sich anmaßt, irgendwie in kürzer Zeit so ein ERP-System nachzubauen, dass er noch eine Anwendung finden soll. Wie schaut ihr denn darauf? Und was ist jetzt irgendwie, auch gerade was ihr jetzt macht, Alter Wein in neuen Schläuchen, wie sagt man?
Ich würde sagen ja und nein. Also wie es vorher schon hier erwähnt wurde, unterscheiden wir auch so ein bisschen zwischen traditioneller KI, wenn man das so nennen will, also Machine Learning, numerische Systeme, Forecasts und Dinge, die auf Massendaten passieren. Und dann eben auch die generative KI jetzt mit LLMs, die bei uns nach wie vor so ein bisschen zwei getrennte Wege gehen. Also einerseits werden wir auf absehbarer Zeit jetzt kein reines LLM-basiertes Produkt an den Markt bringen, weil da gibt es die vielen Startups, da gibt es in Konzernen so Eigenentwicklung. Also ich habe die Diskussion hier gerade sehr interessiert verfolgt, weil wir in dem Bereich LLM so zwei Reaktionen aus dem Markt bekommen. Wenn wir uns mit Kunden unterhalten und dort eben, ich sag mal, mit Machine Learning-basierten Lösungen dort versuchen, Prozesse zu verbessern und wir dann mit einbringen, dass wir auch jetzt mit LLMs zum Beispiel, die auf unseren Handbüchern trainiert sind, die auf bestehenden Geschäftsprozessen trainiert sind und so weiter, die dann eben unterstützend interviewt werden können und sagen können, man kann die dann eben fragen, gib mir mal zwei, drei sinnvolle Szenarien, wie ich in der Supply Chain jetzt vielleicht diese Lieferverspätung und so weiter lösen kann. Dann bekommen wir zwei verschiedene Reaktionen vom Kunden. Die eine ist Kunden, die eben schon selbst ihre eigenen KI-Experten haben, die so etwas Ähnliches vielleicht schon ihre eigenen Agenten gebaut haben, die sagen, ah ja toll, dann schauen wir mal, ob ihr das besser oder genauso gut könnt wie wir und wir können das mal gegeneinander antreten lassen. Oder eben Händler, Hersteller, Logistikunternehmen, Kunden, die damit noch keine Erfahrung haben, wo sofort alle Alarmglocken angehen und die erste Antwort ist sofort Halluzination, bloß nicht, ich würde niemals irgendeinen Geschäftsprozess irgendeiner KI anvertrauen. Also wir sehen momentan so beide Extreme. Nichtsdestotrotz werden wir in dieser Standardsoftware das immer so als, ich sag mal, zusätzliche Hilfe anbieten, aber nicht als Kern des Prozesses, weil Machine Learning und numerische KI, ich sag mal, die Automatisierung von vielen Prozessen immer noch vereinfacht. Und vielleicht noch zu deiner Frage, sehen wir das als Gefahr? Nur in bedingtem Maße, weil ich denke mal, da bin ich mit Robert und mit dem Knut so ein bisschen auch einer Meinung, dass es darum geht, wirklich Expertise in diese Lösung mit einzubringen. Und wir werden mit so jemandem wie Picnic nicht konkurrieren, aber Konzerne, die deutlich, deutlich größer sind als Picnic, sind normalerweise nicht in der Lage, ihren gesamten Geschäftsprozess mit Eigenentwicklung abzubilden. Und da braucht es dann vielleicht doch nach wie vor die Standardsoftware, die ein unglaubliches Maß an Funktionalität und Features hat, die man nicht alle so nachbilden möchte, weil dafür gibt es dann meistens auch nicht den Business Case oder die Zeit.
Was ich mal ganz gerne höre, so auch von euch als Praktikern, ist so Dinge, wo ihr sagen würdet, oh, ich wünschte, ich könnte folgendes Problem lösen. Ich habe jetzt diverse digitale Tools probiert und Softwarelösungen, wie auch immer, funktionieren nicht und ich wünschte, ich hätte beispielsweise eine KI, die für mich Folgendes macht. Da muss es auch irgendwelche Fälle geben, wo ihr sagt, ey, das ist sowas von frustrierend. Das funktioniert einfach auf die Art und Weise, wie wir es seit 10, 15 Jahren versuchen. So funktioniert es nicht. Ich wünsche mir, das würde funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass KI deine Hilfe sein könnte. Gibt es da ein gutes Beispiel?
Ja, Jakob Salait, Tonis. Also ich denke, wir haben, wie genug gesagt hat, ungefähr 60% der Prozesse, die wir mit normalen Systemen abdecken können, wie so Planungsprozesse, wenn ich jetzt über Planung, nicht über BMS oder so spreche. Wo ich persönlich ein Problem sehe, dass mir sehr viel Zeit kostet und mein Team sehr Zeit kostet, sind Störungen im Prozess. So. Und ich sehe das in den letzten Jahren, dass eine KI, also generative KI, sehr viel hilft, weil was macht man, wenn man eine Störung hat und braucht man sich flexibles Aufbauen, um was so aufzuzeigen, was zu planen? Man geht zum Excel. Und grundsätzlich hilft generative KI sehr viel, mit dem Excel zu arbeiten. Was ich mir wünschen würde als praktisches Problem ist, ich habe einfach einen Haufen an Daten und genau wie du jetzt gesagt hast, ich stelle eine Frage, ja, hier sind die Daten, was soll ich jetzt machen? Ich baue mir das drei Szenarios. Ich mache eine Luftfracht, ich liefere 10 Wochen zu spät, was macht das mit meinem Umsatz, was macht das gegenüber dem Budget? Das sind alle sehr viele Daten, die nicht zusammenführbar sind, weil wir haben unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Excel-Tabellen und alles. Ich muss das manuell zusammenführen. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass in den letzten ein Jahr mehr und mehr uns KI hilft, einfach unsere Excel-Modelle besser zu machen und schneller zu reagieren. Also ein Problem, an dem ich 2 Tage gesessen habe, schaffe ich aktuell in 2 Stunden, weil ich einfach meine Formel generieren lasse, ich lasse mir ein bisschen so helfen, wie ich die Daten zusammenfüge, habe ich noch was vergessen. Also das funktioniert alles schon sehr gut und ich glaube, das wäre die nächste Schritte, wo das jetzt gerade...
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Das, was du beschreibst, ist ja, es gibt den Experten, den Supply Chain Experten oder was auch immer, und dann gibt es die Algorithmik, die da irgendwo im Hintergrund auch läuft. Ne? In der Regel hat ja jeder irgendeine Algorithmik. Und diese Übersetzung, das kann so ein GenAI dann eben wunderbar und schnell machen, dass du einfach im Idealfall sagst, oh, da geht irgendwas schief, warum ist es denn schief gegangen? Ne? Und dann die Agenten gehen dann und die Planungssysteme arbeiten und alles und geben dir dann das Ergebnis. Das heißt also hier diese Logik, das ist dann genau das Gleiche, was wir vorhin mit den Programmierern diskutiert haben, das ist was, wo du wirklich dann auch Arbeitserleichterung hast, wo du schneller bist. Ne?
Alexander?
Ja, Alexander Irchin von der Atlas Copco aus Köln. Also wir haben einen sehr charmanten Herausforderungsbereich, das ist die Dezentralisierung. Ja, das Unternehmen ist ein Konglomerat von zugekauften Unternehmen, die natürlich auch noch in sich dann wachsen. Und für mich ist halt die spannende Frage, kann ich die KI nutzen, um bei Zukäufen agiler zu werden? Ja, kann ich mir ein Modell aufbauen, wo ich sage, okay, das sind die Setups, die ich abfrage bei einem neuen Unternehmen, was wir dazu kaufen, um einfach sehr schnell Empfehlungen zu bekommen, kann ich den Standardprozess, den wir heute gerade mehrfach gehört haben, adaptieren, also nutzen? Oder gibt es halt diese 30%, 40% Sonderlocken gerade in diesem Unternehmen, die ich berücksichtigen muss und was kann ich tun? Also, dass ich relativ schnell Netzwerke in der Supply Chain entdecken kann mit dem neuen Kandidaten aufgrund meines Modells, das ich füttere mit Daten, die auf einem sehr einfachen Standard beruhen müssen. Weil wenn ich ein Unternehmen kaufe, was kein SAP hat, dann kann ich natürlich keine großen Datenmengen generieren. Also frage ich mich, kann ich KI nutzen, um Prozessanalysen zu machen? Sprich, ich gehe mit der KI unterm Arm, gehe ich durch das Unternehmen, laufe mit dem Prozess mit, die KI nimmt auf, analysiert den Weg von der Bestellung bis über die Produktion ins Distributionscenter raus zum Kunden und gibt mir dann letztendlich seine Erkenntnisse zurück. Und zwar in einer ziemlich einfachen Art und Weise, die ein Prozessingenieur versteht. Ja. Das ist meine Frage. Gibt es da bereits Modelle, die du, Knut, oder auch du, Boris, in deinem Podcast schon erfahren habt? Weil alle Podcast-Folgen habe ich noch nicht gehört.
Also das ist ja so ein bisschen die Idee, die ich vorhin beschrieben habe, wo ich mal hin will. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen habe ich angefangen, jetzt selbst zu trainieren. Aber wenn du jetzt sozusagen mal überlegst, wie würdest du normalerweise an dieses Problem drangehen, dann ist es so, dass du dann jemanden aus deinem Team läuft dann und guckt dann irgendwie Order-to-Cash-Prozess oder die einzelnen Prozesse durch, guckt die Systemseitige an, guckt die Prozesse an und guckt dann aber auch in Interviews, was macht ihr denn wirklich? Na? Also sitzt sozusagen irgendwie neben dem Planer oder sowas und beobachtet den. Na? Und das ist, glaube ich, das, wo dann die KI helfen kann, weil, sagen wir mal, die Daten und die Prozesse, die gibt es vielleicht, aber was dann wirklich passiert und das, wenn du jetzt mal einfach so, vielleicht dauert es 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate, wenn dann der Supply Chain Avatar dann eben mit den Leuten dann spricht und das dann versteht und das dann aber nicht nur mit einem macht, sondern vielleicht dann auch mit 20, dann kriegst du mal ein wirkliches Abbild, was denn da funktioniert und das wird dann super spannend. Ich kenne aber noch kein Unternehmen, das jetzt, oder kein Softwareunternehmen, das jetzt anbietet.
Ja, und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, weil bei solchen Due Diligence Phasen, die man ja durchlebt, ja, ob ich jetzt eine Kaufentscheidung mache, ja oder nein, da geht es ja um Zeit, um Speed, weil du bist ja nicht der einzige Interessent, genau, und du machst ein schnelles Angebot. Und das Thema ist, da schnell dann die Sichtweise zu kriegen, also die Insights zu bekommen, um dann im nächsten Schritt dem CFO oder dem Finanzentscheider letztendlich zu sagen, pass mal auf, kannst du machen, weil die und die Vorteile haben wir, den Benefit sehen wir, den Bargaining Power habe ich in der Verhandlung und ich kann dem Unternehmen dann auch ganz klar aufzeigen, ach guck mal, hier müssen wir aber noch investieren, also da müssen wir an deinem Kaufpreis, da müssen wir noch was machen. Aber wir sind hochinteressiert. Ja, also das sind so Sachen, wo ich denke, das ist eine Sache, die mir fehlt im Moment, wo wir sehr langsam sind in Entscheidungen. Ja. Und der zweite Schwenk ist, dann die Entscheidung zu treffen, gehe ich jetzt mit dem großen ERP-System-Ansatz oder habe ich vielleicht eine etwas kleinere Version, weil das Unternehmen einfach von der Größe her nicht zu dem Haupt-ERP-System passt und muss ich vielleicht agiler werden, weil ich brauche nicht alle Prozesse.
Genau.
Ja, das ist so diese nächste Entscheidungsvorlage zu generieren mit der KI, um den Finanzer zu überzeugen, guck, das sind die Fakten, Entscheidung jetzt.
Und da habe ich das Gefühl, das würde mich auch eure Meinung interessieren, dass vor 10, 15 Jahren haben Unternehmen in solcher Situation immer versucht, sozusagen zu konsolidieren, ne? So das eine ERP-System. Und ich habe so das Gefühl, die Tendenz geht jetzt eher dazu, hey, du hast was funktioniert. Also wenn es dysfunktional ist, muss man was machen, völlig klar. Aber sagen wir mal, es funktioniert auch einigermaßen gut, dann lassen wir das so und machen eher so eine gute Schnittstelle. Und da glaube ich auch wieder zu der Diskussion, die wir gerade hatten, so als Schnittstelle kann die KI natürlich dann wieder wunderbar helfen, weil du halt sozusagen das eine System, das andere System, wo die zugrunde liegende Tabellenstruktur vielleicht ganz anders ist. Ne? Die Informationen sind die gleichen, aber die sind einfach anders gecodet. Und diese Übersetzungsfunktion zu machen, das dann zu konsolidieren, um dann eine integrierte Sicht zu haben, ist ja dann für deinen Planungsprozess wahnsinnig wichtig. Ne? Und das glaube ich, dass da diese neuen Modelle sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten können.
Ich würde am liebsten fragen, ob es noch 4, 5 weitere Beispiele gibt, weil das ist, glaube ich, eine interessante Frage. Ne? Was sind so Klassiker, wo ihr sagt, ey, das ist so frustrierend, die Art und Weise, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, sie funktioniert so nicht, wir müssen es anders machen und ich glaube, KI ist die richtige Lösung. Das können wir mal als gesondertes Format nochmal machen, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial drin in dieser Frage. Aber Knut, ich habe hier groß angekündigt, dass wir einen bunten Strauß an Themen heute aufmachen. Wo sind wir hängen geblieben? Bei KI. Was aber nochmal wieder zeigt, wie wichtig das Thema ist. Und wir sind heute wieder in so viele verschiedene Richtungen gegangen, in die wir bisher noch nicht gegangen sind. Vielleicht eine sehr, sehr fruchtvolle Konversation. Und wir können natürlich gleich noch an der Bar und beim Essen über ein Glas Wein nochmal tiefer einsteigen in die Themen. Ich hoffe, ihr kommt noch in weitere Gespräche. Aber Knut, vielen Dank schon mal.
Hat wieder viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch alle hier im Publikum, die dabei waren hier live bei uns in Düsseldorf. Vielen Dank für die Diskussion. Und jetzt freue ich mich auf ein nettes Bierchen und ein Glas Wein mit euch an der Bar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.